Also, herzlich willkommen und wir haben hier jetzt, ich mache mal eben nur mein Bild, damit ihr machen könnt, was ihr wollt. Wir haben heute ja das Thema Spielen und falls wir noch dazu kommen, Partizipation. Spielen so wichtig wie Schlafen? Fragezeichen. Spielen ist sehr wichtig, aber im Gegensatz zum Schlafen ist es nicht überlebenswichtig. Spielen ist sozusagen das Schlafen der Potenzialentfaltung. Also wenn wir unser Potenzial entfalten wollen, ist Spielen ganz, ganz wichtig. Aber ohne Schlaf können wir ja eigentlich gar nicht überleben. Das ist auch eine Erholung, eine Auszeit von der Realität, in die auch unser Körper eingebunden ist. Und wenn wir irgendwie 3 Tage nicht geschlafen haben, dann schlafen wir einfach, dann kriegen wir Halluzinationen, weil wir dann es nicht mehr aushalten. Wir halten es nicht aus, ununterbrochen in dieser Realität zu sein. Das finde ich auch interessant. Und Spielen ist von der Gehirnfunktion her ganz ähnlich wie Schlafen, nur dass der Körper eben nicht lahmgelegt ist, ne? Die Verbindung zum Körper ist nicht unterbrochen, sodass wir uns eben bewegen können und was machen können. Und wie gesagt, schlafen brauchen wir zum Überleben, spielen brauchen wir, um unser Potenzial entfalten zu können. Und das heißt, in dem Moment, also spielen kann auch für längere Zeit uns verloren gehen und kann auch Kindern weitgehend verloren gehen, aber sie können trotzdem überleben. Nur wenn ein Kind nicht spielt, hat es eben große Probleme, sein Potenzial zu entfalten und reifer zu werden und so, weil wir dafür diesen Spielmodus eben brauchen. Und was ist überhaupt der Spielmodus? Was ist echtes Spielen? Was nicht? Also echtes Spielen ist nicht ergebnisorientiert, so wie wir das am Anfang das war Alexandra, oder? War es die Kleine, weiß ich jetzt gar nicht. Wie wir es bei der Tochter von Renata gesehen haben, die da eben mit Begeisterung rumschnippelte an diesem Papier. Und es ging nicht darum, da irgendein Ergebnis zu produzieren, sondern einfach nur das Schnippeln um des Schnippelwillen. Ne? Echtes Spielen hat keine Auswirkungen im echten Leben. Wenn es doch Auswirkungen auf einmal hat, wie dass die Fensterscheibe beim Fußballspielen kaputt gegangen ist oder man sich den Finger geschnitten hat oder was auch immer, dann ist das Spiel zu Ende. Ne? Dann fallen wir aus diesem Modus raus, denn das ist gerade der Witz, dass es dann eine Parallelwelt ist. Und ich, ja. So, und Spielen ist zum einen Selbstausdruck. Das heißt, das Kind drückt sich selber aus und drückt auch aus, was es beeindruckt hat. Also die Eindrücke kommen dann wieder raus auf die Weise. Das kann man auch sehr schön beobachten, wenn unsere Kinder irgendwas Beeindruckendes erlebt haben. Dann dauert es vielleicht ein paar Tage, aber dann kommt dieses Beeindruckende, wird dann eben im Spiel ausgedruckt und sie sind dann, drücken es eben aus und auch Selbsterprobung. Das heißt, wenn ein Kind spielt, drückt es oft auch die Dinge aus, die es sozusagen schon in sich trägt und mitgebracht hat. Ich erzähle dann immer das Beispiel von dem Mann, den ich kannte, der Verkehrsplaner war, geworden ist dann später und der schon mit 5 Jahren, wenn er Lego gespielt hat und so, mit 5 Jahren kannte er schon sämtliche Verkehrszeichen mit ihrer Bedeutung. Und wenn er Lego spielte, das fiel ihm dann selber erst irgendwann auf, waren all die Häuser, die er baute, eigentlich immer nur die Kulisse für die Straßen und den Straßenverkehr, den er dann mit seinen kleinen Matchbox-Autos machte. Das war eigentlich das Entscheidende. Das heißt, er hat im Spiel das, was er eigentlich tun wollte, wofür er hergekommen war, schon ausprobiert. Ne? Wir proben dann oft, natürlich ist das nicht immer so verbindlich und nicht immer so, dass wir das dann später auch groß machen, Ich erinnere mich, dass ich auch schon gerne Büro gespielt habe und dann immer so mit Papieren geraschelt habe. Ich habe auch andere Sachen gespielt, die ich dann nie verwirklicht habe. Ich habe zum Beispiel immer wieder Gestüte gezeichnet und mir genau überlegt, welche Räume und welche Stelle und wo die Futterkammer war und lauter so ein Zeug. Also es ist Selbsterprobung. Und auch Welterforschung, eben einfach dieses ganz versunkene Spiel, wo wir etwas ausprobieren. Da gibt es von Maria Montessori ja wunderschöne Beispiele und auch ich habe da mal einen Film gesehen auf YouTube, der war natürlich nicht von Maria Montessori, aber das war eine Nachstellung einer Situation, die sie geschildert hat, wo ein kleines Kind, 3 Jahre oder so, in seinem Stühlchen saß. Und mit diesen Würfeln, also die unterschiedlich groß waren und dann in unterschiedliche Vertiefungen in so einem Brett passten, spielte und ganz versunken war darin. Und dann hat Maria Montessori eben beschrieben, dass sie um ein Lied gesungen haben und das Kind mit seinem Stühlchen auf den Tisch gehoben haben, als kurz guckt und hat es weitergespielt. Also es war ganz fokussiert und es hat, glaube ich, insgesamt 36 Mal diese Würfel alle da in die richtigen Dinger geordnet. Und dann ist es aufgestanden und hat was anderes gemacht und war aber gar nicht erschöpft oder so, wie man denken sollte, sondern es hatte eben sich ganz tief mit dem Thema Passungen und Größenverhältnisse und so auseinandergesetzt, also zum Thema Welterforschung. Das ist echtes Spielen. Und alles, wo wir eben arbeiten, wo wir etwas erreichen wollen, wo wir gewinnen wollen, wenn ein Kind im Gewinnen wollen Modus ist, ist es schon kein Spiel mehr, sondern Arbeit, ne? Es arbeitet dafür, gewinnen zu wollen. Und bei mir war das oft so, wenn ich mit meinen Söhnen Siedler gespielt habe, das ist ja ein wunderbares Brettspiel und wir hatten alle Erweiterungen und haben also gigantische, tagelange Spiele da gespielt. Und ich war dann immer viel mehr im Spielemodus. Die haben ja nun auch ansonsten genug gespielt, weil mich das Thema, wer gewinnt, eben überhaupt nicht interessierte. Und ich hatte so einen Spaß daran gehabt, diese ganzen Straßen zu bauen und war dann immer nur damit beschäftigt, eine schöne Welt zu bauen. Und meine Söhne waren damit beschäftigt, irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. Also es ist keine Arbeit. Ich arbeite nicht auf ein Ziel hin, sondern im Tun selber liegt die Freude. Es ist nicht real. Und es hat was mit Ausdruck zu tun. Ne? Und ich brauche da, deswegen hat man hier, das habe ich von Gordon Neufeld eben übernommen, diese schöne Blase, diese Spielblase. Und man braucht eben Sicherheit. Also wenn ich akut mich unsicher fühle oder bedroht fühle, kann ich nicht ins Spiel fallen. Man braucht Freiheit, also eben den Freiraum. Bildschirme zerstören diesen Freiraum, Termine und Druck und Pflichten zerstören diesen Freiraum. Und ich brauche Hingabe, also die Fähigkeit, mich ganz drauf einzulassen und alles um mich her zu vergessen, sozusagen, um mich auf dieses Spiel einzulassen. Und dafür brauche ich eben eine gewisse, also zumindest die Möglichkeit, meine Sorgen, die ich vielleicht habe, vorübergehend, Entschuldigung, zu vergessen, ne? Das sind die drei Rahmenbedingungen hier. Könnt ihr meine Mauszeige eigentlich sehen? Sonst muss ich den noch anschalten irgendwie. Maus, okay. Es gibt eben einmal Arbeit und Ablenkung und Spiel. Das sind drei verschiedene Zustände. Und das hat nichts damit zu tun, was wir tun, sondern in welchem Zustand wir uns dabei befinden. Das heißt, ich kann, wie gesagt, bei einem Gesellschaftsspiel verbissen arbeiten daran zu gewinnen oder jemanden zu übervorteilen oder zu schummeln oder irgendwie sowas. Oder ich kann mich in das Spiel stürzen, um mich einfach nur abzulenken. Also indem ich zum Beispiel also bei Bildschirme sind entweder Arbeit, weil ich da eben nur damit beschäftigt bin, den höheren Level zu erreichen oder diese Aufgabe zu erfüllen oder alle Zombies rechtzeitig abzuschießen, bevor sie mich killen oder so. Das ist natürlich Arbeit. Und Ablenkung bedeutet, ich mache irgendwas, was mich so in Anspruch nimmt, dass ich an meine Probleme und an meine Sorgen nicht mehr denke, ich sie aber auch nicht bearbeite. Und das ist natürlich völlig legitim, wenn man eine sehr schwierige Situation hat. Also ich zum Beispiel, wenn ich merke, ich arbeite zu viel und ich komme nicht in den Spielmodus, dann lese ich irgendwelche Liebes- oder Fantasy-Romane, die ich mir meistens leihe, weil ich irgendwie keine Lust habe, mir die zu kaufen, weil ich die nur einmal lese und dann ist gut. Und ich weiß genau, das ist dann Ablenkung für mich, weil ich dann einfach in diese andere Welt reingehe, aber es ist nicht im engeren Sinne Spiel, weil ich mich selber nicht ausdrücke. Es sei denn natürlich, es kann sich auch mischen. Diese Sortierung ist ja immer die Theorie und in der Praxis ist es dann oft auch gemischt. Wenn ich mich jetzt mit einem bestimmten Charakter total identifiziere oder die ganze Zeit innerlich denke, wow, Entschuldigung, das ist ja genau wie bei mir es war oder so und das dann ganz viel bei mir auslöst, dann ist es natürlich auch dass etwas, was mich beeindruckt hat, sich dann ausdrücken kann, indem ich mich eben identifiziere. Und das machen wir ja mit allen Spielen auch. Wenn ich früher Old Shatterhand gespielt habe, habe ich ja auch einen Teil von mir ausgedrückt. Ne? So, Arbeit ist ergebnisorientiert und da habe ich extra dazu geschrieben, Achtung, Bindungsarbeit, denn da müssen wir wach dafür sein, wenn wir so tun, als ob wir denken, unsere Kinder spielen, aber in Wirklichkeit leisten sie Bindungsarbeit, es geht eben eigentlich um die Beziehung und nicht um das Spielen. Das ist auch legitim. Also ich habe auch oft Bindungsarbeit geleistet, indem ich mit meinen Kindern gespielt habe oder zumindest am Anfang, weil ich eigentlich überhaupt keine Lust hatte und gar nicht im Spielmodus war. Aber fand, es ist wichtig, dass wir zusammen Zeit verbringen. Und wenn ich Glück hatte, ist es mir dann gelungen, da auch dann reinzufallen in diesen Spielmodus. Aber war dann Bindungsarbeit von meiner Seite. Aber auch Kinder können natürlich Bindungsarbeit leisten und wir denken dann, sie spielen. Also da muss man drauf achten. Ne? Dann Ablenkung ist eben Verdrängung statt Ausspielen, habe ich schon erzählt. Es kann gegebenenfalls hilfreich sein, aber man muss wissen, das ist eben nicht dasselbe. Und Spiel ist eben ganz im Hier und Jetzt sein, ohne Ziel und Konsequenzen. Mir gelingt das manchmal, wenn ich jetzt wenn ich bei meinen Hühnern bin und mich dann da hinsetze und ihn einfach nur zugucke und mich da ganz rein vertiefe und wie die fressen und wie die Federn genau aussehen und wie diese komischen, die haben ja keine Ohren, sondern nur so komische Flatschen irgendwie. Also und dann einfach nur gucke und nichts mache und auch eigentlich nicht groß was denke oder auch bei meinen Bienen, das hilft mir. Genau. Wenn ich ihn einfach nur zugucke und wenn ich dann anfange zu zählen, wie viel von den Bienen, die wiederkommen, haben Höschen an, dann bin ich nicht mehr im Spielemodus, sondern dann bin ich im Arbeitsmodus und mache mir Sorgen, ob meine Bienen auch genügend Blüten finden. Und spielen heißt eben ganz im Hier und Jetzt, ohne Ziel und ohne Konsequenzen. Und im Idealfall ist die Planung der Arbeit Arbeit und die Durchführung Spiel oder umgekehrt. So, das muss man einfach kennen. Woran erkennen wir jetzt echtes Spiel? Es hat einen Anfang und ein Ende. Auch wenn wir das Gefühl haben, unsere Kinder sind sehr oft am Spielen, trotzdem müssen sie auch in der Lage sein, aufzuhören zu spielen und das zu unterscheiden. Denn wenn jemand das nicht unterscheiden kann, dann ist er ein Fall für die Psychiatrie, ne? Denn dann ist er nicht mit der Realität verbunden. Und es ist aber ganz wichtig für unser Überleben und auch für unser Gedeihen und unsere Entwicklung, dass wir immer wieder auch natürlich uns mit der Realität auseinandersetzen. Nicht das Tun ist entscheidend, sondern der innere Zustand, habe ich schon gesagt. Freiwilligkeit, das habe ich auch schon angesprochen, da waren zwar noch nicht alle da, dieser demokratisierende Effekt, dass eben die älteren Kinder zum Beispiel oder egal welches Kind, wenn eins der beteiligten Personen keinen Spaß mehr hat an dem Spiel und nicht mehr im Spielemodus ist, weil auf seine Belange nicht genügend Rücksicht genommen wird oder weil es eine langweilige Rolle zugewiesen bekommen hat oder so, dann hat es keine Lust mehr und dann geht es weg. Ja, denn Spielen kann man nicht erzwingen. Dieses wirkliche Eintauchen in diesen Spielemodus, der geschieht und das kann man auch nicht mehr erzwingen, wenn man selber will, sondern man fällt sozusagen da rein. Ne? Und gespielte Emotionen bieten eben die Freiheit von echtem Alarm. Das hat jemand ja auch dann erzählt mit diesem, es ist gruselig und dann so auf der Kippe zu, ist es zu gruselig oder ist es gerade noch so gruselig, dass das Kind noch so schafft, im Spiel zu bleiben. Und damit zu spielen, wenn es jetzt zu gruselig ist, dann fällt das Kind aus dem Spiel, weil es einfach dann wirklich, dann wird aus dieser gespielten Angst eine echte Angst und das ist dann wirklich so ein Balancieren auf Messerschneide. Und was man dabei eben erfährt und damit auch übt, ist die Distanz zu Gefühlen, dass man eben sich gruselt und gleichzeitig quiekt vor Vergnügen. Ne? So. Was ist dann eben mit Bildschirmspielen? Ja, habe ich schon gesagt, das Problem bei Bildschirmspielen ist eben, dass man entweder arbeitet oder in diesem Kurzschlusskreislauf ist, wo man nur sein Gehirn so durchrattern lässt mit Reizbelohnung, Reizbelohnung, Reizbelohnung. Und das hat mit Spielen, mit Selbstausdruck und so gar nichts zu tun. Gesellschaftsspiele haben eben oft mehr mit Bindung zu tun. Und es ist eben ganz entscheidend, in welchem Modus man ist. Ne? Wenn es gelingt, dass alle lachen und Spaß haben, dann ist es gut. Und in der Realität ist es oft so, dass es eine Weile gut geht und dann wird einer sauer und dann geht es wieder eine Weile gut und dann ist wieder irgendwas. Also man geht dann immer so rein und raus aus dem Spielmodus. Bei Filmen habe ich schon gesagt, es ist kann Ablenkung sein, man kann aber auch, wenn man wirklich reingeht, kann es auch die Funktion von Spielen erfüllen. Gordon Neufeld hat ja immer gesagt, dass seine Familie schon merkt, wenn er eigentlich Tränen weinen müsste und das aber nicht schafft und dann immer grummeliger und übellauniger wird und dann dass sie dann zusehen, dass sie einen sentimentalen Film mit ihm gucken, sodass ihm dann mal die Tränen in die Augen treten. Und das hilft dann auch, ne? Und weil er eben dann, es würde natürlich auch helfen, wenn er musizieren würde und so, aber unser Problem als Erwachsener ist ja, dass wir oft so im Arbeitsmodus sind, dass wir uns das nicht gönnen, ne? Hörspiele, wie gesagt, es kommt immer auf den Modus an und wenn ein Kind, also meine Kinder haben auch Hörspiele gehört, 3 Fragezeichen vor allem, und die haben das nachgespielt, die haben die Dialoge seitenweise auswendig gehabt und das hatte schon viel mit Spielen zu tun. Und sie haben dann auch Anspielungen darauf gemacht, sie haben Rollenspiele gemacht und also sie haben das ganz, ganz intensiv verarbeitet und haben das Hörspiel dann gespielt, aber natürlich erfüllen Hörspiele auch oft andere Zwecke. Es gibt ja viele Kinder oder auch heute noch Erwachsene, die ohne Hörspiel nicht einschlafen können. Das hat dann mit Bindung zu tun, genauso wie die Lieblingsserie. Dann ist es eben auch im Grunde kein Spiel, sondern eine Bindungsgeschichte. Ne? Auch bei Büchern. Bücher können ein Spiel sein, weil es ein Ausstieg aus der Realität ist und wo man die eigenen Dinge bearbeitet, indem man der Fantasiewelt von jemand anderem folgt und da einsteigt. Aber es ist natürlich relativ einseitig. In einem realen Spiel ist es oft so, dass die Handlung dann zwischen den Beteiligten abgesprochen wird. Und selten so, dass einer nur seine ganze Fantasie vorgibt. Und in Büchern sind wir eben nur mit der Fremdfantasie beschäftigt. Es kann aber trotzdem natürlich auch diesen Spielcharakter haben. Thema Gewalt und Tabus im Spiel, ganz wichtiger Punkt. Da das Spielen eben dieser Urlaub von der Realität ist, ist tendenziell alles erlaubt, wenn es echtes Spiel ist. Und solange es im Spielerischen bleibt. Das heißt, die Eltern, die ihren Kindern verbieten, Peng, Peng, du bist tot zu spielen oder irgendwelche anderen Sachen, nehmen ihnen das harmloseste und fruchtbarste Ventil zur Verarbeitung von schwierigen Eindrücken, zum Ausdruck eigener Frustration. Und das ist im Grunde nicht gut. Das ist natürlich was anderes, wenn Kinder eben Aggression ausdrücken im Spiel, auf kindgemäße Art und Weise. Und das kann, also ich meine jetzt kindgemäß einfach, dass es wirklich aus ihnen herauskommt oder dass sie eben besessen sind von einer bestimmten Szene, dann kann es schon wieder sein, dass sie ein Trauma aufarbeiten, wenn sie einen Film gesehen haben, der sie überfordert und dann Wochen und Monate immer wieder irgendwie Zombie spielen oder so, dann müssen sie da was verarbeiten. Und es ist dann wichtig, dass sie das dürfen, aber es ist auch wichtig, abzustellen, dass sie Zombie-Filme gucken oder irgend sowas, was dann dazu geführt hat oder was immer sie traumatisiert. Das heißt, wenn Gewalt und Tabu im Spiel eine große Rolle spielen und ich merke, das Kind ist, Gordon Neufeld erwähnt dann irgendwie von dem kleinen Jungen, der über ein Jahr lang jeden Tag seinen Teddy im Backofen gebacken hat irgendwie und das ganz intensiv ausagiert hat, da ist es natürlich hilfreich, sich davon auch informieren zu lassen und zu gucken, was ist da los? Warum spielt dieses Kind, was spielt es da genau? Drückt es damit seine eigene Frustration aus? Drückt es damit etwas aus, was es erlebt oder gesehen hat und was, womit es nicht fertig wird? Und in jedem Fall dann auch zu gucken, wo sind die Ursachen und was kann ich da tun, damit diese Ursachen abgestellt werden? Aber es den Ausdruck zu verbieten, ist sozusagen Ethik an der falschen Stelle, wo sie nicht hingehört. Im Spiel, wenn das Spiel wirklich der Urlaub von der Realität ist, dann muss es auch der Urlaub von der Realität sein. Und wenn wir dann als Erwachsene sagen, nein, und sowas darfst du aber nicht spielen und auch von unseren Kindern im Spiel verlangen, dass sie da dann auch noch irgendwie lieb und ethisch handeln und nur liebe Sachen spielen, dann haben wir nicht verstanden, was Spiel eigentlich für eine Aufgabe hat. Ne? Einseitiges Spielen, ja, ist dem einen macht Spaß und er ist im Spielemodus und dem anderen macht es keinen Spaß, ist eigentlich nicht gut und geht auch nicht, denn da es freiwillig ist, ist es im Grunde richtiges Spielen nicht nötig. Man sagt ja im Sprachgebrauch, er spielte mit ihr oder sie spielte mit seinen Gefühlen oder so. Das wäre dann auch ein einseitiges Spiel, aber das ist eigentlich grausam, ne? Denn wenn es für den anderen kein Spiel ist und er glaubt, ich liebe ihn, aber ich liebe ihn gar nicht, sondern ich spiele nur, dann ist es eigentlich kein Spiel, sondern Gewalt. Ne? Und Tränen im Spiel können fließen und es kann dann manchmal sein, dass das Kind aus dem Spiel rausfällt, weil es durch das Spiel an seine Tränen gekommen ist und dann sozusagen aus Spiel ernst wird. Dann dürfen wir es auch im Ernst trösten, aber wir dürfen es auch im Spiel trösten. Also im Grunde gehen wir mit Tränen im Spiel genauso um wie mit Tränen in der Realität. Und es ist oft leichter im Spiel dann über irgendeinen spielerischen Anlass Tränen zu weinen und dabei unsere ernsten, echten Tränen. Franziska muss los. Okay, alles klar. Ciao. Mit abzuweinen, ne? Wie wir echtes Spiel fördern können, unsere eigene Verspieltheit wiederentdecken und vorleben, ganz wichtig, Eva. Eva fragt, wie ist es, wenn sie im Spiel oft sehr aggressiv werden, manchmal aber dennoch beide am Lachen, doch auch hin und wieder das Gegenteil und sehr verletzend mit Zwicken und Hauen. Das kommt darauf an. Meine Kinder haben teilweise tatsächlich gespielt, wie weh sie sich tun können, bevor sie aus dem Spielmodus rausfallen und haben es quasi geübt, da trotzdem nicht rauszufallen. Und es gibt natürlich auch diese Momente, wo das Spiel dann einfach entgleitet. Und meine Mutter sagte dann immer, gleich gibt's Tränen. Und damit hatte sie dann meistens auch recht. Ist dann noch Spiel und irgendwann ist es dann für einen oder für beide zu viel. Und dann ist der Spielmodus eben vorbei. Ne? Aber es gibt auch den Fall, wo Kinder spielen, dass sie sich streiten und das dann wirklich extrem durchhalten können. Und ich glaube, es war auch wieder Gordon Neufeld, der dann erzählte von der Mutter, die dann jedes Mal angewetzt kam und dann ihre beiden Töchter sagten, nein, Mama, wir spielen, wir sind Schwestern, die sich streiten. Und tatsächlich, das für sie ein Spiel war. Ne? Und wenn sie, also wie gesagt, das kann dann kippen, aber solange es für beide Spiel ist, ist es gut. Ne? Und wenn es dann kippt, ja, dann weiß man nicht, ob die dahinterstehenden Probleme so groß sind oder ob sie sich aus Versehen so wehgetan haben oder ob sie das gerade üben. Das kannst du ja mal versuchen rauszufinden, kannst du auch sie fragen in einer anderen guten Situation. Echtes Spielen wird zerstört, wenn Erwachsene den Spielraum nicht schützen. Ergebnisorientierung durch Lob und Kritik, also wenn die Kinder eben was spielen und die Eltern dann ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen, dann machen die Kinder es dann wieder in der Erwartung, wieder diese Begeisterung hervorzurufen. Und wenn die dann wieder kommt, ja, dann kann man da was aufbauen. Oder umgekehrt kann man das natürlich auch zerstören, wenn ein Kind ganz vertieft da irgendwas spielt und dann kommt irgendwie, das sieht aber hässlich aus, was du da machst oder irgendwie sowas, ja, dann kann das auch das Kind aus dem Spiel rausreißen. Moralische Maßstäbe ins Spiel bringen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, dann zerstört man das echte Spielen und selbst aus Spiel ernst machen, wenn man eben dann selber aus dem Spielemodus rausfällt als Erwachsener, weil man irgendwie, ja, das geht aber jetzt gar nicht oder so, wenn dann die Kinder im Spiel irgendwas machen, was einem nicht passt, ja, dann zerstört man es eben auch. Das heißt, man muss den Spielraum schützen. Und wenn wir mitspielen, im Spiel ist alles erlaubt, aber wir berücksichtigen die Grenzen unserer Kinder, sodass es für sie ein Spiel bleibt. Also wenn wir jetzt Monster spielen und die Kinder dann vor uns weglaufen, weil wir irgendwie so hinter ihnen herlaufen, das ist Angst mit Angst spielen, dann eben darauf achten, dass es für sie diese Grenze nicht überschreitet, wo sie wirklich Angst kriegen. Ne? Und wir signalisieren Anfang und Ende unseres Mitspielens. Das heißt, wenn Papa jetzt gerade noch der Hund war, auf dem alle reiten durften und der nur noch gebellt hat oder so, und dann jetzt sagt er so, und jetzt ist Papa wieder Papa, und dann werden die Kinder vielleicht noch versuchen, das noch ein bisschen auszudehnen irgendwie, aber dann muss es klar sein. Und wir können dann auch, Gordon Neufeld hat das vorgeschlagen, ich weiß nicht, ich habe das nicht so gemacht, aber es war etwas, was er vorgeschlagen hat, dass man mit bestimmten Sprüchen oder Ausdrücken oder Gesten oder sich einen Hut aufsetzen oder irgendwas signalisiert, so, jetzt bin ich im Spielemodus. Und dann, wenn er den Hut absetzt oder sagt, so, Schluss für heute oder irgend so ein Ritual, dass es dann eben die Kinder wissen, so, jetzt ist Schluss und jetzt ist Papa wieder Papa. Ne? Und jetzt ist es dann nicht mehr witzig, wenn sie irgendwas machen, was vorher noch witzig war. Damit sich das eben nicht vermischt, weil wir gerade im Spiel auch unseren Kindern die Gelegenheit geben können, der Rollenumkehr. Ne? Das ist ja in der Gesellschaft so, dass es einmal im Jahr dann Fastnacht ist, wo die Unteren, die das ganze Jahr gehorchen müssen, dann mal auf einmal die Macht haben. Und für Kinder spielen auch gerne, dass sie mal die Chefs wären und die Erwachsenen gehorchen müssen. Und das ist auch verständlich. Und es ist auch in Ordnung, aber eben nur im Spiel. Ne? So, genau, das habe ich schon gesagt. Da wären jetzt eure Beispiele dran. Könnt ihr sozusagen für euch jetzt reflektieren. Und wenn ihr wollt, könnte ich jetzt noch ein bisschen was zum Thema Partizipation sagen. Wollt ihr das? Gebt mir eben ein Feedback schriftlich. Oder wollt ihr lieber noch über das Thema Spielen jetzt ein bisschen reden, über das, was euch vielleicht jetzt angesichts dessen, was ihr erzählt habt, noch eingefallen ist? Du brauchst das Thema Partizipation nicht. Bettina hat eine Frage zum Thema Partizipation oder insgesamt? Insgesamt, mir ist es ganz egal. Okay, gut. Dann stoppe ich jetzt hier mal und dann können wir ja irgendwann anders mal darüber reden. Dann, Bettina, was hast du für eine Frage? Und Bettina, dein Mikrofon ist nach wie vor nicht so richtig gut. Sprich bitte langsam und deutlich und laut.
Okay, ich versuche es mit Kopfhörer. Weiß nicht, wo einstecken.
Da muss so ein Loch sein.
Ist jetzt besser?
Weiß ich noch nicht. Sprich mal weiter.
Okay, sorry. Also, ich habe mich gefragt, wenn die Kinder zusammenspielen, weil das kommt bei uns doch recht häufig vor, dass sie mit den Cousinen spielen. Und sie sind dann ganz vertieft und also es sieht nach echtem Spiel aus. Die räumen dann alles raus und spielen Ferien oder packen. Und die sind dann so eben nicht ergebnisorientiert am Spielen, weil sie da eigentlich die ganze Zeit mit dem Prozess beschäftigt sind und dann oft gar nicht dazu kommen, das zu spielen, was sie eigentlich jetzt abgemacht haben. Und ich habe mich gefragt, beim echten Spiel, so, da gibt es ja auch die Erholung vom Gehirn, habe ich irgendwie so in Erinnerung. Ist das beim Zusammenspiel auch oder müssen Sie sich da trotzdem die ganze Zeit immer wieder auch aneinander irgendwie
Also es ist
anpassen oder?
natürlich, kann natürlich sein, dass es immer wieder zwischendurch dann so ein bisschen hakt, ne? Aber gerade dieses Absprechen ist eine wichtige Vorbereitung, um die Realität gemeinsam verlassen zu können. Und ich habe ja immer wieder schon erzählt, dass die Kinder im Allgäu, wo meine Kinder eben oder ich mit meinen Kindern war, als sie klein waren, die hatten, da hörte man das schon, wenn die sich verabredet haben, ne? Also ich wäre jetzt das Kind und du tätst dann kochen und dann wäre ich so und dann tätst du das machen und so. Und diese Verabredungen sind total wichtig, weil man ja gemeinsam die Realität verlässt. Und ich weiß, Moritz, der hat mir einmal erzählt, die hatten einen Freund, mit dem sie dann, also er und Thomas zu dritt gespielt haben, der wohnte nebenan. Und dann kam er, die hatten eine Phase, wo sie eben sehr gut gespielt haben. Ich war da nie dabei, weil das im Keller von den Nachbarn stattfand. Und dann kam er und sagte, weißt du, wir hatten das so gut abgesprochen. Der Keller und die Matratze, wo wir gespielt haben, das war ganz weg. Wir waren wirklich in der anderen Welt, ne? Und er hat das damit begründet, dass sie es so gut abgesprochen haben, ne? Und natürlich kann es bei diesen Absprachen auch hakeln, wenn eben einer immer nur die Nebenrolle spielen soll und immer nur Wache halten soll und das langweilig findet. Aber ich finde, das zählt voll als Spiel.
Okay. Ja, nee, die machen das wirklich so super und ganz harmonisch und so die Fürsorge der Älteren über die Jüngeren, das ist so, also ist wirklich mega schön zum anzuschauen. Und oft gelingt es dann also meiner größeren Tochter auch viel besser, also auch mit der Kleinen zu spielen. Und wenn sie nur zu zweit sind, dann gibt es viel schneller Probleme, als wenn sie zu viert oder zu dritt sind.
Super, das ist interessant. Da müsste man mal gucken, woran das liegt, was da der ausgleichende Effekt ist, ne?
Die Cousine.
Ja, aber warum? Was ist da sozusagen der Punkt, ne? Bewundert sie die so, dass sie ihr nicht missfallen möchte? Oder ist die älter, die ist so älter, die Cousine, oder?
2 Monate, ja.
Ach so, ja, nee, das zählt nicht.
Also doch, doch, für sie ist sie schon die
Ja. Ah
Ältere. Also
ja.
sie macht diesen Unterschied, ja.
Na gut, dann ist sie das Ordnende. Das ist dann wieder wie mit den Elefanten. Das geisterte neulich nochmal irgendwo durch Telegram. Und ich dachte, ach, das alte Beispiel von Gordon Neufeld, was er immer erzählt hat, wie eben in einem Schutzpark die ganzen alten Elefanten entfernt wurden irgendwie, weil es zu viele Elefanten wurden und wie dann die jungen Elefanten sich zusammengeschlossen haben und randaliert haben und Nashörner aufgeschlitzt haben und wirklich üble Sachen gemacht haben. Und dann hat man eben wieder die alten Bullen von irgendwo her gebracht und dann war wieder Ruhe, ne? So, ja, genau. Ja, guck mal, wie gut, dass die Cousine da ist. Es gab ja auch Zeiten, wo du dachtest, naja, es ist schon irgendwie anstrengend. Und es ist ja auch wahrscheinlich
Ja,
immer.
nein, es gibt, genau, es gibt wirklich beides. Aber das Spiel
Ja.
zusammen, das ist echt mega schön, ja.
Ja, okay, super. Ja, sonst noch jemand? Ja, Christine?
Es gibt doch da auch, das wird teilweise, glaube ich, auch ja, bis zu diesen, wo sie da in Schlössern sind und da irgendwie Mittelalter spielen, aber auch ganz viele machen ja jetzt so Rollenspiele. Da ist einer der Spieleleiter, der sich was ausdenkt. Jeder hat da Rollen, die darf er sich also auch selber zusammenstellen und dann spielen die. Ist natürlich sehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen verkopft, aber ist es dann echtes Spiel, wenn man das so richtig eintauchen kann?
Das kommt ganz drauf an, wenn man da richtig eintaucht und es wirklich als Auszeit von der Realität nehmen kann, dann ist es, kann es den Charakter von echtem Spiel haben und unheimlich gut tun, ne? Wenn jetzt da irgendwie der kleine Buchhalter am Wochenende seine Ritterrüstung einpackt und zu dem Mittelalterspiel geht und da dann auf einmal Kunigundo, Bruno so und so ist und da eintaucht. Aber natürlich sind solche Szenarien auch denkbar, wo jemand nur damit beschäftigt ist, Bindung herzustellen und dazugehören zu wollen oder Macht zu gewinnen und der Oberste zu werden oder so. Und dann ist es kein Spiel. Also es hängt im Grunde immer vom Modus ab, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt ja, ich kannte mal einen jungen Mann, dessen Eltern sich große Sorgen machten, weil der im Studium irgendwie überhaupt nicht richtig vorwärts kam, aber jedes Wochenende unterwegs war zu solchen Mittelalter-Events irgendwie und da eine eigene Ausrüstung hatte und ein Schwert und allem möglichen Tinnef. Und ich hatte das Gefühl, ja, für den war das wirklich eine Blase aus der Wirklichkeit, ne? Und hat ihm gut getan. Und er hat dann auch sein Studium gemeistert irgendwann, ja. Ja, Renata?
Bei den Kindern verstehe ich das, dieses Modus, Spielmodus. Ich sehe es an meinen Kindern, wenn sie vertieft sind und da kann ich reingehen, rausgehen, sie merken mich nicht. Bei den Erwachsenen verstehe ich das für mich noch nicht. Wo ist, wie fühlt sich das anders? Also ich weiß, es ist für mich, wenn ich oben bin und nähe, bin ich nicht in der Realität. Also das macht mich glücklich. Es ist aber ein ergebnisorientiertes Spiel, nee. Also da komme ich, oder auch Musik machen. Inwieweit ist es, ja, wo ist dieses freie Spiel und wo beginnt die
Das ist
Arbeit
eine super
oder
Frage.
Ablenkung,
Genau.
das
Und
ist mir noch.
ja, und es ist einfach so, da du reif bist und sozusagen in der Lage bist zu gemischten Gefühlen, kann sozusagen das echte Spiel in der Arbeit unmittelbar verwoben sein, ne? Also, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Garten arbeite, das ist so was, wo ich in diesen Flow gerate dann, ne? Dann will ich natürlich was erreichen, ja? Ich reiße ja nicht irgendwie meine schönen Blumen raus und lasse das Unkraut stehen oder so. Ich will was erreichen, aber manchmal gelingt es mir dann eben, in so einem Modus zu sein, oder ganz oft, wo die Arbeit selber, das Tun selber, dieses Bücken und Rausziehen und dieses Gefühl, wenn dann die Wurzeln so mitkommen, das ist einfach dann in dem Moment befriedigend. Und klar wird dabei auch die Terrasse vom Unkraut befreit, aber die Tätigkeit selber macht mir auch Spaß. Oh, Jasmin, wer muss gehen? Oh, okay, ciao. Schlaf gut. Und das wechselt sozusagen immer hin und her, ja. Und zwischendurch richte ich wieder auf und oh, der Rücken tut mir weh und ach, da ist ja noch so viel und so. Und wenn ich gut bin, sage ich dann so, für heute reicht's, das war jetzt Spiel und jetzt ab jetzt würde ich durchhalten. Und bei Nähen, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, es gibt diesen Teil, wo du einfach dieses Rattern und dieses da durchschieben und gucken, wie das dann immer so weiter wandert. Und das macht einfach Spaß, ne? Dieses einfach das Tun selber. Und gleichzeitig willst du natürlich da dein Zeug fertig haben, ne? Aber das wechselt dann immer hin und her und das ist dann nicht schlimm. Und genau, und insofern ist es auch natürlich, dass bei unserem Spiel sich immer mehr Arbeitsphasen auch dazwischen mischen, aber im Idealfall bleibt immer noch ein großer spielerischer Anteil, ne? Und insofern musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Und in dem Moment, wo du da in deiner Nähmaschine sitzt und bist verbissen und ärgerst dich nur und so, ja, dann ist es kein Spiel mehr. Aber das weißt du dann auch selber, ne? Und schlau, wenn wir dann aufhören. Aber manchmal müssen wir es fertig kriegen oder so und dann ist es eben Arbeit, ne? Aber ansonsten ist es völlig organisch, wenn das sozusagen so ein ständiger Wechsel ist. Und das muss man sich auch klar machen. Diese ganzen Präsentationen, ich folge da ja auch nach wie vor Gordon Neufeld in dem, was er gesagt hat. Und er war eben ein Theoretiker oder ist ja immer ein Theoretiker. Und er stellt die Dinge getrennt dar, damit wir es begreifen. Aber in der Realität ist es im Grunde untrennbar die ganze Zeit gemischt, ne? Und vermischt sich und kommt zusammen. Und dann sieht man mal das Reine und dann ist schon wieder was anderes und so. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Aber super, super Frage, genau. Jetzt, wer noch? Will noch jemand was sagen?
Ja, ich habe noch eine Frage. Singen.
Ja.
Der eine Sohn, der macht das mit dem Mittelalterspiel und der andere singt unglaublich viel. Und zwar, der holt sich bei YouTube irgendwie ein Lied, das ihm halt gut gefällt und dann singt er mit. Da hat er sich das Singen selber beigebracht. Also das kommt ganz aus ihm heraus. Und es ist manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich kann sagen, er macht es täglich. Und ja, das ist doch dann eigentlich Selbstausdruck und auch Spiel, oder nicht?
Ja, klar. Super. Ja. Okay. Es sei denn, er würde arbeiten, weil er bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen will, ja? Aber wenn er einfach nur singt, weil es in dem Moment Freude macht und weil er sich damit auch ausdrückt, dann ist das wunderbar. Ja. Und Elisa, darf ich noch was zu dir sagen? Du hast vorhin erwähnt, dass eigentlich, wenn ihr zum Beispiel schwimmen geht, dass euch dann dieses Spielerische gelingt, ne? Weil du dann eben auch im Spielmodus bist und so. Und ich finde das eine ganz wichtige Erkenntnis und würde an deiner Stelle versuchen, noch mehr Gelegenheiten zu finden, wo ihr einfach zusammen im Spielmodus sein könnt. Und ich glaube, bei euch ist dann der Spielmodus auch dafür wichtig, dass er dann mit seinem Gemache aufhören kann in dem Moment, weil es einfach nur darum geht, dass ihr zusammen was Schönes macht. So dass du dich auch dann, du fühlst dich nicht ohnmächtig, er fühlt sich nicht als der verantwortliche Chef im Haus und so. Und ich würde gucken, ob es noch mehr Dinge gibt, die ihr zusammen tun könnt. Ne? Und wirklich suchen, wo sind die Dinge, wo es euch beiden leicht fällt, ins Spielerische zu gehen. Denn das ist ja das, was ich immer sage, der beste Bindungskleber überhaupt ist vergnügt verbrachte Zeit, ne? Wo man aus diesem ganzen Quatsch mal rauskommt und den Alltag wirklich verlässt und Feierabend hat und es genießen kann. Ne? Und das, ja, und vielleicht kannst du auch noch mehr versuchen, in eurem Alltag auf spielerische Weise das, was du von ihm verlangen musst, und so noch mehr Spiel da reinbringen. Weil das ist ja immer das Geheimnis bei kleineren Kindern und bei Alpha-Kindern auch. Kleinere Kinder und Alpha-Kinder gehorchen nicht gerne bei Sachen, die ihnen keinen Spaß machen. Und bei kleinen Kindern macht das jeder, dass man es irgendwie dann spielerisch macht, ne? Und bei Alpha-Kindern hilft es auch, Dinge spielerisch zu machen, damit er gar nicht das Gefühl, damit er gar nicht merkt, dass er das tut, was du willst, sondern dass es ein Spiel ist, ne? Und das finde ich, insofern könnte das eine ganz wichtige Brücke für euch sein. Willst du dazu noch was sagen? Ah, okay. Alles klar, okay, und schläft noch nicht. Okay, gut. Wer noch? Ja, das kann wirklich für euch beide rettend sein, sozusagen. Ja. Antje? Ja, Eva will noch was sagen? Gut.
Ich noch mal zu vorhin, zu meiner Frage mit dem Aggression und nicht. Also das, ich weiß nicht, ob das manchmal mehr mein Problem ist, wenn ich das mitkriege. Also wenn ich nicht da bin, kriege ich nichts mit. Da werden genauso Sachen passieren mit wir kloppen uns und wir lieben uns und was weiß ich. Aber also es fällt mir unheimlich schwer, damit umzugehen. Ich meine, zum einen, also wenn es wirklich so aggressiv ist, dass ich denke, boah, die würden sich jetzt köpfen, wenn sie könnten. Also dass es mir wirklich wie so ein Hass vorkommt und dann denke ich, Mann, das kann aber nicht sein. Also irgendwo ist dann mal eine Grenze, zumindest mit, sie sind ja nicht mehr 3 und 4, sie sind ja schon ein bisschen älter. Und ja, mir fällt das schwer, damit umzugehen. Und klar gibt es trotzdem Situationen, wo ich hinkomme und dann sind sie irgendwie dann doch wieder am Lachen und Machen und haben das Ganze gespielt. Und ich beim nächsten Mal reagiere ich dann nicht, weil ich denke, sie spielen. Und dann ist aber wieder das Spielchen, Mama, du nimmst uns gar nicht ernst, das war ganz schlimm. Also kommt einer von beiden dann heulend an und ich würde ja jeweils derjenige, der kommt, würde ich nicht ernst nehmen und was weiß ich, und ich passe nicht auf. Und ich kann damit schwer umgehen. Also ich weiß einfach gar nicht, sage ich gar nichts, ist es blöd, sage ich was, ergreife ich falsch Partei. Mir fehlt ein guter Umgang damit.
Dir fehlt ein guter Umgang damit, dir fehlt offensichtlich auch, und du hast vorhin ja gesagt, dass du selber eigentlich nicht so der Spieltyp bist und dass es dir ganz schwer fällt, in diesen Modus zu kommen. Habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, wie gesagt, eher die konkreten Spiele, die dann nicht richtig spielen sind. Genau. Das liebe ich, aber.
Ja, weil da die Regeln klar sind. Das hat, glaube ich, auch was mit deiner Hochsensitivität zu tun. Denn hochsensitive Menschen lieben alle Situationen, wo sie endlich mal wissen, was passiert. Ne? Und weil das bringt einfach Ruhe rein, ne? Wenn es klare Regeln gibt und das ist eine Wohltat, ne? Insofern kann ich mir das gut vorstellen. Aber wenn du selber in diesem echten Spielemodus nicht so oft bist, ist es auch verständlich, dass es dir schwerfällt, den zu erkennen oder zu unterscheiden und abzugrenzen von, also eben Ernst oder Spiel. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn Aggression, ob gespielt oder echt, für dich schier unerträglich ist, musst du natürlich, dann bietet es sich an, wieder bei dir zu gucken. Wie war das in deiner Kindheit? Durftest du deine Aggression zeigen? Hast du es gemacht? Wer hat dir seine Aggression gezeigt? Wie war das bei euch zu Hause? Klingelt da an? Und außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, deine Kinder sind ja jetzt nicht mehr so ganz klein, dass du versuchst, außerhalb der akuten Situationen ihre Motivation zu wecken, sozusagen auf reifere Art ihre Konflikte auszutragen und bestimmte Dinge nicht mehr zu tun und Regeln zu installieren, aber ich würde das bei deinen Kindern wirklich dann sie da mit ins Boot holen. Also das hat keinen Sinn, die jetzt so aufzudrücken, sondern zu sagen, Mensch, das ist doch schade und wollen wir es nicht so machen, dass wir irgendwie eine Regel aufstellen, dass man bestimmte Dinge nicht sagt oder wenn, dann muss man 5 Liegestütze machen oder irgendwie sowas. auch wieder spielerisch, ne? Und du selber dann auch. Also das sind jetzt drei verschiedene Dinge, die du dabei berücksichtigen und beobachten kannst. Ne?
Okay.
Ja.
Genau. Danke.
Ja, gerne. Ja, das war's ja schon. Antje, wie sieht's bei dir aus? Ach, du hast ja, weil ich will nur wissen, ob du eingeschlafen bist. Und von Petra will ich das eigentlich auch wissen. Weil Antje hatten wir es ja schon mal. Ah, Antje ist wach. Gut, das reicht. Wer einmal schläft, dem glaubt man nicht. Petra muss aber auch los.
Ich habe auch geschlafen. Zwischendurch.
Und es ist auch
22 Uhr. Ich bin Fahrrad gefahren.
Ja. Und tschüss, ihr alle. Und tschüss auch Petra. Und gute Nacht und schlaf gut. Und sehe ich irgendjemanden von euch am Samstag bei unserem großen Treffen im Bobsweden? Ihr seid alles so weit weg, ne? Na gut. Und Bettina, das Treffen im Anfang September bei euch, da hat jetzt Roland hat schon geschrieben, oh, da würden sie ja gerne kommen und sogar ihren Zypernurlaub irgendwie noch verschieben. Und also mal gucken. Sonst hat sich noch niemand gemeldet, aber schauen wir mal. Okay, nicht eingeschlafen. Gut, alles klar. Gute Nacht. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.